Herzlich willkommen zum Online-Frühstück. Wir haben es fast übersehen jetzt die Zeit, dass wir uns einschalten, gell? Weil wir schon im Gespräch drin sind, aber wir versprechen, dass wir das auch nochmal aufbereiten. Damit wir gut ins Gespräch kommen mit Ludwig Sammerer, der Pfarrer vom Pfarrverband Reischach. Ludwig, schön, dass du da bist. Ja, die erste Frage, die ich meinem Gast immer stelle: Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich mag eine Menge Milch dazu, aber keinen Zucker.
Oder früher gibt es einen Kaffee nachmittag
auch? Ganz selten, aber manchmal, wenn Zeit es zulässt, nachher gibt es nachmittag auch einen Kaffee.
Frühstückstisch, den riecht jemand her oder riechst du selber den Frühstück her?
Nein, ich habe da eine ganz tolle Haushälterin. Ich habe da die Monika Kammerns, die ist bei mir schon seit 21 Jahren inzwischen. Mhm. Und die riecht alles so schön her und da habe sie wirklich gut, da habe sie wirklich schön. Wirklich.
Ludwig Sammerer, aus Reischach, aber nicht in Reischach, da waren geboren, sondern aus Dietersburg.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich Zuhörer, die sagen, Dietersburg habe ich schon mal gehört, aber wo ist jetzt das?
Dietersburg ist im Landkreis Rottal-Inn, ist nördlich von Pfarrkirchen und ist Großgemeinde mit Neham und Peterskirchen und hat, ist einfach der Ort, da wo ich in die Schule gegangen bin. Meine 5 ersten Schuljahre habe ich dort verbracht in Dietersburg und ich bin immer noch, auch wenn ich dort nicht mehr wohne, aber ich bin immer noch sehr mit Dietersburg verbunden. Also ich denke oft auch an diese schöne Zeit zurück.
Dietersburg, auf dem Bauernhof aufgewachsen?
Ja, da war mein Bruder Öd, also eine kleine Einöde, aber für mich ein wunderschöner Abschnitt meines Lebens, Bauernhof, geil, alles was dazugehört, die Felder, die Wiesen, der Wald und mit meinem Bruder, mit meinen beiden Schwestern und mit meinen Eltern und dann noch mit beiden Großtanten, so haben wir einfach diese Kindheit erlebt einfach.
Aufgewachsen in einer größeren Familie, gell? Ein Bauernhof, du hast mitgearbeitet als Bub, gell? Vielleicht war das der Bauermann?
Ja, das kann durchaus sein, aber ich habe mit 10 Jahren habe ich einen landwirtschaftlichen Unfall gehabt. Ich habe meinen rechten Unterarm verloren. Und das war eigentlich nicht bloß ein einschneidendes Erlebnis, sondern vielleicht sogar mein Berufungserlebnis. Das war für mich einfach der Zeitpunkt, wo mein Leben eine andere Richtung gegeben hat.
Mit der kleine Ludwig mit 10 Jahren?
Ja.
Tragische Geschichte?
Ja.
Und dann wird es doch ganz anders. Dann bist du ins Gymnasium gegangen.
Ja, wir haben den Stadtpfarrer von Pfarrkirchen kennt. Wir haben die Patres auf dem Gattelberg, die Salvatorianer kennt. Und ich bin dann auf den Gattelberg gekommen, ins Internat. Und bin dort 9 Jahre gewesen und bin runtergegangen ins staatliche Gymnasium Pfarrkirchen. Und habe dort dann 1987 mein Abitur gemacht. Und bin dann auch, muss ich jetzt wirklich sagen, bin dann auch natürlich sehr geprägt worden, weil die Patres, die man einfach erlebt hat, aber auch die Lehrer, die wo man so erlebt hat, das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Also das war für mich gut. Und da ist wahrscheinlich dann auch, wenn man so die Patres erlebt, wenn man so die Pfarrer erlebt, da ist dann in mir auch dann der Entschluss gereift, das war vielleicht auch was für mich. Zuerst einmal, Studium war eigentlich mehr so neugierig halber, mal ausprobieren, mal schauen, wie das Ganze läuft, wie das Ganze sich so anfühlt, aber man ist dann immer stärker mit dem vertraut worden und immer besser hat man in der Theologie das Ganze kennengelernt und auf einmal hat man das auch vorstellen können, dass ich das beruflich mache.
Im Pastor oder im Priesterseminar wahrscheinlich?
Ja.
Genau. Und dann bist du ausgeweiht worden?
Ja, 1993.
Eine große Primiz?
Ja, das war ja Dietersburg, das war ein Riesenfest.
Da haben sie gesagt, der Sammerer, der wird jetzt Pfarrer.
Ja, und das war am Anfang gar nicht einfach, weil viele Leute haben zu mir gesagt, du kannst da gleich in Dietersburg Pfarrer bleiben. Unser Pfarrer ist gestorben. Aber Dietersburg hat damals, und das muss ich jetzt wirklich sagen, unter dem Pfarrer Eiber Alfons, der da das mitverwaltet hat mit Eckelham und Amsam dazu, und der hat damals das geschafft und das hat mich aber so ermutigt. Der hat 5 Ortgottesdienstleiter gefunden und die haben dann in dieser Zeit, bis ein neuer Pfarrer gekommen ist, haben die das dann sehr, sehr gut gemacht. Aber an mich war halt immer die Frage, ja, du bist jetzt ein Priester, du kannst da leicht in die Spur anfangen, gell? Ja. Aber das geht halt normal nicht. Das
bist du woanders hingekommen?
Ja.
Wo bist du hingekommen, die erste Stelle?
Die erste Stelle war in Oetting. Eigentlich hätte ich da 3 Jahre dort sein sollen, aber nach 3 Jahren hat mein damaliger Pfarrer Georg Eberzeder, der hat gesagt, nein, der sollte noch 40 Jahre da sein, das verlange ich, weil er war auch schon älter und er wird jetzt da in diesem Jahr kein Pfarrer, kein Kaplanwechsel nicht machen. Und dann bin ich noch 40 Jahre drin.
Was Neu-Eding zuerst mal.
Genau. Und das hat mich auch wirklich unwahrscheinlich geprägt. Weil ich da habe die ganze Kolpingarbeit gelernt, da habe ich die ganze Kolpingfamilie, wie so eine Kolpingfamilie lebt und wirkt, und ich war da der Präses der Kolpingfamilie. Das war für mich eine ganz wertvolle Erfahrung.
Ein Kolperer.
Ja, ja.
Kolperer. Ja, schön. Ludwig, aber dann in Neuötting, jetzt gehen wir es mal durch, da haben wir noch Reischach gekommen, ist dazwischen noch was
gewesen? Dazwischen war Ansdorf, 2 Jahre Kaplan in Ansdorf.
Ansdorf, ja.
An der Kolbach, ja. Mhm. Und dann bin ich nach 2 Jahren, das war sehr überraschend dann, aber es hat dann geheißen, Wittibreut in Ulbering, die haben momentan keinen Pfarrer, da muss wer hin. Und der Generalvikar hat bei mir schon 2 Mal angefragt gehabt, ich muss mich darauf einstellen, nach 2 Jahren, ich muss unbedingt da die Pfarrstelle übernehmen, weil da brauchen sie jemanden. Ich war aber sehr turbulent, weil ich war da schon im März angefragt worden, aber ich habe gesagt, ich kann da nicht weg, ich muss jetzt einmal bis August, muss ich jetzt meine Sache fertig machen, ich bin dort in der Schule, ich habe ganz normal meine Verpflichtungen in Ansdorf. Ja, und dann bin ich nach Wittibreut und Ulbering gekommen. War eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, weil ich habe da das erste Mal natürlich als Pfarrer schauen müssen, dass man diese Pfarreien führt, dass man die Pfarreien organisiert. Wir haben schauen müssen, dass wir halt wieder einen Pfarrgemeinderat finden, eine Kirchenverwaltung, weil da hat sich da aufgehört gehabt. Und dann aber war es so, dass dann sehr schnell dann die Bitte gekommen ist, ich soll doch Eiberg und Walburgskirchen auch mitnehmen. Da war da auch kein Pfarrer dort. Und es war insofern interessant, als ich dann durch Zimmern und durch Neukirchen durchgefahren bin, die ganz anderer Pfarrer. Aber ich habe dann drüben noch mal 2 Pfarreien gehabt. Also das wird es selten geben in der Diözese, dass man da 2 Pfarreien und drüben 2 Pfarreien. Das war irgendwie eine ganz einmalige Sache. Aber trotzdem auch, ich war gerne dort und bin bis heute mit vielen anderen verbunden und ich denke auch da gern an diese Zeiten zurück.
Im Rottal und dann wieder ins Oberland.
Genau. Und dann ist 2004, ist damals Bischof Wilhelm auf mich zugekommen und hat, ich weiß noch gut, ich war damals in Wittibreut, ich war in Triftern in der Schule und dann sagt meine Haushälterin, der Bischof hat angerufen. Ich sollte mich sofort drehen. Dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt werde ich zu früh geärgert haben. Jetzt werde ich Bischof Wilhelm nicht mit mir reden, aber ich denke, oh, vielleicht habe ich zu früh geärgert oder irgendwas. Und weil ich auch gerne auch auf der Jagd dort war und bin da immer ein bisschen ausgegangen, auch da in Wittibreut. Aber dabei war der Hintergrund einfach der, dass das Pfarrverbandstatut hat 2002 ja seine Gültigkeit da gekriegt. Und 2004 war es so, Pfarrer Unterhuber, mein Vorgänger in Reischach und Arbing und Engelkirchen, der ist in den Ruhestand gegangen. Und Erlbach-Perrach hat damals bis von Altötting aus betreut worden. Da ist kein Pfarrer nicht da gewesen. Und meine Aufgabe war dann, dass ich diese 5 Orte, dass ich die zu einem Pfarrverband wieder zusammenführe und
Reischach, Erlbach, Arbing,
Perrach,
Engelkirchen.
Und Endelkirchen. Endelkirchen ist aber eine Filiale von Reischach. Also, das gehört an sich zu Reischach, haben da aber eigene Kirchenverwaltung, haben eine eigene Sebastianenbruderschaft, eigene Feuerwehr und haben da auch sehr selbstständig. Also, die können das sehr gut selber auch als Filiale vieles organisieren, gehören aber jetzt rein rechtlich zur Mutterpfarrei Reischach.
Die Mutterpfarrei Reischach.
Ja.
Und da sitzt der Ludwig Sommer und schaut, dass er allen gerecht wird. Du hast, glaube ich, vor 3 Jahren war der runde Geburtstag.
Oh ja.
Gell? Ja. Da bist du dann, gibt es ein schönes Bild, ich habe es übernommen gehabt, in einem Ausschnitt, wo du da so auf eine Salutkanone drauf schaust.
Ja.
Und die Überschrift war: Pfarrer mit Herz, mit Leib und Seele, blitzgescheit, weil gut belesen.
Ja, ich bin halt ein spannendes Buch oder vor allem historische, vor allem Chroniken oder historische Beschreibungen unserer näheren Umgebung, das freut mich schon sehr. Nicht bloß die Universalgeschichte, sondern mich freut halt auch die Ortsgeschichte, wo es ist, zu bestimmten Zeiten bei uns passiert. Man hat oft gern die großen Ereignisse der Weltgeschichte vor Augen. Aber dass bei uns die einfachen Leute, dass die das genauso als Zenit machen müssen, dass die genauso von diesen Ereignissen betroffen waren, das beeindruckt mich oft. Dass die Leute bei uns genauso durch die ganzen Krisen durch haben müssen, nicht bloß jetzt Erfolg als Ganzes, sondern auch die Leute vor Ort.
Die Heimatgeschichte dargelegt,
ja,
ausgelegt,
ja.
Übersetzt nochmal.
Ja, genau.
Da hast du jetzt praktisch mit deinem Pfarrverband mit 5 Orten schon was zum Lesen gehabt.
Es ist für mich nochmal ein Riesengeschenk. Also ich muss das auch an dieser Stelle nochmal sagen. Der frühere Kreisheimatpfleger Alois Stockner, Maria Reischacher, das heißt, er war Perracher Bürger und er hat zur Pfarrei Reischach gehört. Und der hat in mir so das, ich sage jetzt einmal, das Forschungsinteresse so geweckt. Der war einer, der so viele Zusammenhänge aufzeigen hat können und der die wegweisenden Heimatbücher geschrieben hat. Das ist sicher nicht
gut. Ja, ja.
Das sind auch, also, und das ist ein Vermächtnis, das für mich ganz wertvoll ist. Also das habe ich, ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber jede Woche mal in der Hand und liest da gern und denke mir, ja, man versteht bestimmte Sachen besser, wie manches halt ist, weil es aus der Geschichte so gewachsen ist. Man hat auf einmal auch so den Eindruck, es war früher auch nicht alles so einfach und auch nicht so die tolle alte Zeit, das war auch nicht so machtig oft. Die Leute haben schon schwer kämpfen müssen.
Du hast auch die Ahnenforschung für dich entdeckt.
Ja,
ich habe selber mal nachgefragt, gell, um Ratschlag. Meine Frau hat da die Ahnenforschung ja betrieben. Gesagt, ja, Kontakt herstellen
zu
Ludwig Sommerer. Ein wichtiges Feld, nicht nur in deiner Familiengeschichte, sondern du gehst auf Spurensuche auch in anderen Strängen.
Genau. Es ist so, ich bin in Pfarrkirchen, bin ich bei so einem Familienforscherstammtisch dabei. Leider jetzt mit der Pandemie ist das alles auch nur ganz eingeschränkt möglich. Aber es ist so toll, wenn man sich mit diesen Forschern ebenfalls, sind das so Leute, die sich da um bestimmte Sachen annehmen, um einen Ort oder um ihre Familie oder um bestimmte Berufe oder Zusammenhänge. Wenn man da so mit dabei ist und wenn man das so hört und mitkriegt, dann ist ein guter Referent wieder da, der einem da wieder manches aufzeigt. Das ist natürlich schon toll. Also das ist für mich jedes Mal ein richtiges Geschenk. Also
das ist wie ein Krimi, gell?
Ja, ja.
Man kann nicht mehr aufhören.
Ja.
Okay. Ja. Und da gibt es extra einen Familienforscher-Stammtisch.
Ja.
Jetzt Ludwig, aber das ist nicht der einzige Stammtisch, nehme ich an, den du hast. Bei deinen vielen Hobbys, wird es einen Imker-Stammtisch geben, einen Jäger-Stammtisch?
Eigentlich ist das der einzige echte Stammtisch, da wo ich normal immer schaue, dass ich dort bin. Mei, so ist man schon auch da und dort einmal unter Kollegen, aber so richtig konsequent bin ich beim Familienforscher-Stammtisch. Also da bin ich, wir haben einen Jägerstammtisch in Arbing, wir haben einen Imkerstammtisch, das heißt, wir haben da halt so Vereinsversammlungen, aber der richtige Stammtisch, das ist der Familienforscher-Stammtisch, da wo ich fest dabei bin.
Jagern und Imkern ist jetzt nicht das Erste, was man beim Pfarrer denkt, okay. Aber du, für dich, ich habe das Gefühl, wenn du erzählst von dem Jagern und Imkern, das ist so der Quelle, okay. Da ist was da, da kann ich anzapfen. Beim Jagern, weiß nicht, was ist das Faszinierende?
Das Faszinierende für mich ist einfach das, dass die Natur in sich eine Einheit bildet, die wo man als Jäger irgendwo ein Stück weit erleben darf. Wenn man jetzt dort das Habitat von einem Reh oder von einem Hasen oder von einem Fasan, wenn man das so erlebt oder so. Und man ist nur jetzt ganz unabhängig jetzt, ob man was erlebt oder nicht, oder, sondern einfach, man ist da ein Teil dieser Natur. Und da ist man für eine kurze Zeit einmal aus dem ganzen Lärm und aus dem Getriebe der Welt einmal heraus. Und man ist nur in diesem Habitat, wo diese Tiere daheim sind, mhm. und man darf da sein. Das in der Imkerei ist das Gleiche. In der Imkerei, wenn ich jetzt ein Volk aufmache, jetzt momentan, nach der Kirschblüte, und ich sehe, wie sich das Volk entwickelt, wie das gleichsam explodiert. Die Königin fängt jetzt mit einer Legeleistung von 1000 Eiern pro Tag jetzt an, dass das Volk so richtig aufbaut. Ja, dann muss ich ja nur staunen. Ich kann ja nur sagen, ich bin in einem Mikrokosmos, wo alles an sich stimmt, wo alles passt. Da sind die verschiedenen Arbeitsweisen, die ganzen Bienenweisen, ob das die Arbeiterin ist, ob das die Wächterin ist, ob das die Ammenbiene ist. Ich habe alles vor mir. Ich bin da mit drin und ich darf da ein paar Eingriffe machen. Ich darf, dass dem Volk gut geht. Ich darf da schauen, dass man dann vielleicht einmal einen Honig ernten kann. Ich gebe aber dem Volk das wieder zurück, was ich ernehme. Ich nehme zwar den Honig raus, aber gebe das wieder als Ersatzfutter wieder ins Volk zurück. Und ich darf da Teil dieses Volkes sein. Also das ist großartig. Und momentan, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man ins Bienenhaus reinkommt, wie das momentan riecht, der Nektar, den sie jetzt heimbringen, der Pollen, das riecht so intensiv, also das muss man einmal einfach erlebt haben. Das glaubt man nicht, was das für ein angenehmer, aber ein intensiver Geruch ist. Das ist toll, das begeistert.
Das ist ja fast schon Theologie im Bienenhaus.
Die ersten oder die früheren Pfarrer, die waren alle Imker. Die, wenn man schaut, man hat ja früher für Kirchen, man hat Wachs gebraucht. Nicht so sehr, ja gut, der Honig zum Süßen der Speisen, man hat keinen Zucker kennt oder nicht gehabt. Honig zum Süßen der Speisen, aber vor allem Wachs. Und in letzter Zeit natürlich auch Propolis, Chili Royal. Und das Histamin, das Bienengift, das man ja in der Pharmazie hernimmt und so weiter. Also das ist schon großartig, wenn man solche Dinge ernten darf. Also das ist also ganz großartig.
Machen wir uns ein paar Gedanken zum Thema Ernten. Hast du selber daheim auch noch so eine Ökonomie dann dabei? Ja, früher hat es an dem Pfarrhof, da hat sie selber versorgt, Bienenhäusl drin, ein, zwei Kühe, aber nein, es ist vorbei die Zeit.
Aber das ist vorbei. Aber ich bin gern bei meinem Bruder daheim in Petersburg, in Bruder Öd, auf dem Hof. Und soweit ich ein bisschen kann, helfe ich ihm auch ein bisschen. Also kleine Arbeiten erledige ich da auch gern, weil das ist ein bisschen Abwechslung auch. Und bin einfach immer wieder einmal gerne in diesen heimischen Gefilden, so ein bisschen im Wald oder so am Hof ein bisschen. Und das ist gut. Das ist gut.
Aus der Landwirtschaft ist das Bild natürlich uns bekannt, auch in der übertragenen Theologie, im religiösen, im kirchlichen Denken. Jesus selber spricht da oft in Gleichnissen, erklärt es die Leute in der Lebenswelt, wo sie sind.
Ja.
Weinberg, Acker, der Sämann,
der gute Hirte.
Der Umgang mit den Tieren, gell, im übertragenen Sinne, dann bist du da eigentlich genau richtig im Beruf.
Ja, mich freut, also der Beruf freut mich wirklich. Also das ist schon eine ganz große Sache, wenn man Priester sein darf, wenn man einfach für den Herrgott da sein darf, wenn man einfach so die Leute begegnen darf. Es gibt für mich nichts Größeres. Und dabei erlebt man aber den Menschen in jeder Phase seines Lebens, aber auch in Freude, wie auch in seiner Gebrochenheit oder in seiner Armut, im Elend oft. Auch wenn er oft natürlich durch Schicksalsschläge durch muss und so. Und als Priester darf man immer da sein für den Menschen. Für den, der zu mir kommt oder zu dem ich gehe und der irgendwo meine Hilfe braucht oder brauchen kann oder mich anfragt oder der einfach über seine Situation mit mir reden möchte. Also das ist, sage ich jetzt einmal, etwas vom Schönsten, was ich so erleben darf. Momentan ist natürlich alles ein bisschen anders. Momentan persönliche Kontakte selber einschränken. Das, was früher also Gratulationsbesuch oder einmal das Ehevorbereitungsgespräch, das ist alles sehr, sehr viel mühsamer geworden. Aber es findet trotzdem da und dort statt. Und ich hätte 30 Hochzeiten.
30 Hochzeiten?
30 Hochzeiten, die angemeldet waren. Und kann momentan einfach, manche Termine haben wir schon viermal verschoben. Und werden wir wieder nicht zusammenkommen. Wir hoffen halt, dass jetzt einmal die ganzen Inzidenzzahlen, dass das zurückgeht, dass wir da jetzt ein bisschen, ja, jetzt eine Erleichterung dann einmal haben und dass wir dann wieder in den alten Betrieb wieder zurückkehren können.
Du hast ja jetzt halt am Samstag das erste Mal wieder eine Kirche.
Ja.
Gottesdienst.
Ja.
Mist, weil du gesagt hast, wir sitzen jetzt aus.
Ja.
14 Tage lang, glaube ich, habe ich gelesen.
Wir haben 14 Tage pausiert, weil wir einfach furchtbar hohe Inzidenzwerte gehabt haben und weil wir einfach gesagt haben, wir müssen wieder runterkommen, wir müssen schauen, dass wir einfach da alle zusammenhalten und da muss auch die Kirche solidarisch sein. Wir müssen einfach schauen, dass wir da wieder eine andere Ebene wieder ansteuern können, dass sie das wieder ein bisschen senkt, dass das wieder zurückgeht, weil das war natürlich schon enorm. Erlbach über 1300 der Wert, gell, und Eschach auch 890, also ein Riesen pro 1000 Einwohner gerechnet, ein Riesenwert. Jetzt haben wir einfach pausiert und wir werden am Samstag wieder ganz normal den Gottesdienstbetrieb aufnehmen. Wir werden auch am 13. Mai werden wir vom Pfarrverband aus nach Altötting kommen, zur Pfarrverbandswallfahrt, individuelle Anreise, individuelle Abreise. Wir schauen mal, dass wir in der Basilika, dass wir mit dem Sicherheitskonzept, ja, dass wir da einfach Gottesdienst feiern können, wie das über hunderte von Jahren im Holzland immer war, dass man auf Pfingsten nach Altötting gekommen ist.
Aber individuell, also keine Gruppierung?
Nein, nein.
Keine Gruppenbildung?
Genau. Mhm. Nur die Familien untereinander, ja, oder es gehen Geschwister oder Eltern, ja, oder mit den Kindern rein. Die dürfen natürlich schon eine Zeit gehen, aber wir dürfen halt nicht als große Gruppe unterwegs sein. Das ist momentan einfach noch nicht möglich. Und so hoffen wir, dass wir immer mehr wieder in den früheren Betrieb einkommen und dass wir da wieder das so starten können.
Also Betrieb, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wenn ich sage, du hast 5 Pfarreien, 5 Pfarrgemeinderäte, 5 Kirchenverwaltungen, einige Kindergärten gehören dazu, Mitarbeiter, du hast den Kaplan, glaube ich.
Ja, VWK.
VWK.
Ja.
Gemeindereferenten.
Genau.
Hans und so weiter. Hans Resal.
Resal.
Ja. Also eine,
ein Diakon.
Team, ein Diakon, freilich. Diakon. Du hast ein großes Team eigentlich.
Ja.
Du hast mir vorher gesagt, auch Schwestern hast du dabei.
Ja. Ich habe bei der Reischacher Kirchenverwaltung ist eine ambulante Kranken- und Altenpflegestation angesiedelt. Das ist in der Diözese ja fast ein Novum, eine Einzigartigkeit irgendwie. Aber es ist so, aus der Geschichte gewachsen, seit 1929 sind aus Neuötting Niederbronner Schwestern nach Reischach gekommen und haben dort Kranken- und Sterbebegleitung, okay, gemacht.
Und das ist dann bei der Kirchenverwaltung jetzt angesiedelt.
Genau.
Du bist als Dienstherr oder als, genau, Arbeitgeber dafür zuständig.
Genau. Wo es natürlich in dieser Pandemie schon eine Herausforderung war und immer noch ist. Denn die fahren jeden Tag raus zu 80 Patienten, suchen die Leute vor Ort und sind inzwischen auch geimpft. Aber trotzdem, wir müssen die ganzen Versorgungsthemen, Maske und Kittel und dass dies alles passt, die Tests, und das müssen wir da immer genau anschauen. Wir haben da eine sehr gute Leitung, aber trotzdem müssen wir jeden Tag neu immer wieder schauen, dass wir die Sicherheit der eigenen Leute, aber auch für die Sicherheit der Patienten, für die Sicherheit der Angehörigen, dass wir da das Möglichste tun, dass wir da immer, und da haben wir wirklich sehr gute Leute, die da mithelfen, zusammenhelfen, mitschauen. Allein kann ich das natürlich nicht. Aber ich habe da sehr gute Leute an der Hand.
Du hast, soweit ich weiß, jeden Dienstag hast du einen Mitarbeiter oder ein Absprache-Treffen.
Wir haben da so eine Fachverbandskonferenz und mit den hauptamtlichen Mitarbeitern und auch mit jedem, aus jeder Pfarrei bzw. aus der Filiale ist entweder der Kirchenpfleger oder Pfarrgemeinderatsvorsitzende mit dabei. Und Das ist eine gute Sache. Da können wir auch schnell auf bestimmte Themen reagieren und das hat mir bis jetzt auch meine Arbeit leicht gemacht. Wir können schnell bestimmte Sachen anschauen, wenn was nicht so gut gelaufen ist, dass wir sofort das wieder ändern oder bestimmte Sachen wieder neu ins Blickfeld nehmen. Also das war gut.
Du nimmst Leute mit und die nehmen dich mit.
Ja, ja, wir müssen mal schauen miteinander, dass wir da das Beste jetzt momentan da einfach auch rausholen. Dass wir das Beste da momentan anbieten, dass möglichst wenige infiziert werden und dass möglichst wenige krank werden.
Du hast vorher mit Begeisterung von deinen vielen kleinen Kirchlein, Kapellen gesprochen.
Ja, ja.
Ja, eins ist dabei, das ist jetzt zurzeit sehr gefragt. Du hast eine Corona-Kapelle.
Ich habe eine Corona-Kapelle, das stimmt. Die Corona-Kapelle in Birnbach wird auch momentan sehr, sehr gerne aufgesucht. Es ist ein ganz meditativer Ort und es ist vor allem diese heilige Corona, die dort so verehrt wird. Die Leute sagen ja nicht Corona, die Leute sagen ja Skronheisel.
Skronheisel.
Skronheisel. Corona, das haben die Leute mehr oder weniger assimiliert, also das ist aus Corona ist Kroa
worden. Verkürzt.
Verkürzt, ja, zusammengezogen. Aber es heißt halt eigentlich Corona-Häuschen. Also das Corona-Kapelle, Corona-Kapelle. Aber gleich sagen wir das Corona-Häusl.
Die heilige Corona ist jetzt vielleicht, ja, der Name ist bekannt. Corona, der Kranz, Krone, gell, leitet sich davor.
Ja, aber es steht wirklich eine große Heilige dahinter im 3. Jahrhundert. Ist sie in der Zeit der Christianisierung, hat diese Corona den Glauben aufgenommen und leider ihr heidnischer Vater hat sie zwischen zwei Palmen finden lassen und hat die hochschnellen lassen und so hat diese Corona mehr oder weniger durch diese Palmen zerrissen und hat ein furchtbares Martyrium da sterben müssen. Aber bei uns ist die heilige Corona auch deswegen hoch im Kurs, weil wir ja einige Frauen haben, die diesen Namen tragen. Wir haben durchaus echt einige Frauen.
Ich muss überlegen, kenne ich eine Frau mit Namen Corona?
Nein. Nicht?
Nein.
Ja, da muss noch Reischach gehen. Wir haben.
Da muss noch Reischach
gehen. Ja, ja, wir haben schon einige Frauen, die den Namen Corona tragen.
Dein Reischach, dein Pfarrverband, deine Heimat.
Ja, ja.
Ja, da strahlt er, wenn er da erzählt davon. Wir hätten eigentlich geplant, dass wir uns am Freitag übermorgen hätte ich mich eingeladen bei dir, damit wir das Corona-Häusl, Corona-Kapelle anschauen und vielleicht noch zwei, drei schöne Stationen uns anschauen dürfen.
Ja, wir hätten viel. Wir hätten ganz viel zum Herzen. Aber vielleicht ist wirklich zu einem späteren Zeitpunkt besser. Wir hätten also einmalig schöne Sachen. Ob das Niederperach ist, diese Andreas Wallfahrt eigentlich, eine Wallfahrtskirche, eigentlich ist es eine Nebenkirche von Perach, aber mit einer wunderbaren Ausstattung und mit den ältesten Votivtafeln der Diözese Passau. Also älter als Altötting. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn man jetzt sagt, ja, 1480 ist in Altötting die Wallfahrt so losgegangen. Mhm. Wenn man jetzt da sagt, so die ältesten Votivtafeln, die wo man so an der Gnadenkapelle so findet, 1510, 1511. Aber bei uns in Niederperach, die sind datiert 1437. Da fällt eine Frau vom Kirschbaum, hat das aber ganz gut überlebt als sie und so. Und auch wirklich andere Tafeln, die sind in so einer großen Festertafel alle da beieinander. Also immer ein Blick wert.
Machen wir was aus.
Ja,
machen wir was aus. Also ich bin am Überlegen, wie wir weitermachen. Ist ja klar, wir wissen es ja auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so nach Pfingsten oder so Mitte, Ende Juni, Anfang Juli vielleicht mal ein Angebot starten. Ich habe mich auch schon beim Pfarrer Witti eingeladen, in Feichten, wo man dann sagt, wer mag, wer Zeit hat, wer Lust hat, individuelle Anreise
gerne
in Reischach.
Ja.
Und dann treffen wir uns und kriegen wir vielleicht ein, zwei Stunden
ja,
mit
gerne.
Dir.
Immer. Immer.
Wir müssen nur ein Problem lösen, haben wir gesagt, wo wir dann Brotzeit machen. Weil, oder vielleicht geht schon was mit den Wirtschaften.
Also das war natürlich schön, wenn da wieder was möglich war.
Geschichtliches Denken, das durchzieht sich bei dir. Ich habe mir überlegt, jetzt ist der Samaria Ludwig, das ist ja jetzt ein geschichtsdenkender Mensch. Er ist ein Mensch, der in der Landwirtschaft daheim ist, der bei den Leuten daheim ist, der gern gesehen ist, der viel gesät hat, viel kultiviert hat, viel gegossen hat, viel Handarbeit gemacht hat, in dem Sinn. Und ja, zurzeit geht die Saat nicht so auf. Formulieren wir es vorsichtig. Also wenn wir so in die kirchliche Landschaft hineinschauen, da man es ein bisschen schwer, da man es von einer reichen Ernte sprechen.
Also ich denke mal, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Sicht der Dinge. Momentan geht es uns ein bisschen wie den Jüngern nach dem ganzen Karfreitagsgeschehen. Sie waren verängstigt, und die Pandemie, das ist auch so ein Geschehen. Viele trauen sich nicht, dass sie in die Kirche kommen. Viele, die rufen ganz zaghaft an, fragen nach, oder manches ist momentan einfach in den Vereinen, in den Verbänden, bei uns in der Bruderschaft, in der Kongregation. Vieles steht einfach so richtig, weil man einfach momentan nicht die Möglichkeit hat, dass man sich irgendwie so richtig trifft als Gemeinschaft. Und trotzdem glaube ich, wenn das Ganze wieder vorbeigegangen ist, wir werden wieder ganz einen neuen Aufbruch erleben. Wir werden wieder vielleicht mit Dingen, die wir heute noch gar nicht kennen, werden wir wieder starten. Und ich hätte niemals geglaubt, ich sage das ganz ehrlich, ich hätte niemals geglaubt, dass ich einmal ein Meeting führe an einem Monitor, dass ich einmal das kann, dass ich einmal Leute in ein Meeting einlade und so weiter. Ich muss allerdings sagen, haben wir da einen narrisch guten Mann, Dr. Josef Brunner, der ist da sehr, sehr bewandert, und sein künftiger Schwiegersohn hilft uns jetzt auch, der Felix. Und ich muss jetzt wirklich sagen, das ist natürlich für mich natürlich ein Segen, gell, wenn man solche Leute hat an der Hand. Aber ich denke, ich bin jetzt da nicht bange, wir werden auch wieder ein ganz neuer Aufbruch, und wie die Jünger, wir werden auch wieder Losling, wir werden wieder neu in unserer Umgebung wirken, und momentan ist halt vieles sehr, sehr zurückgefahren. Ja, fast, möchte ich fast sagen, die Leute sind teilweise verängstigt, man begegnet sie mit der Maske, man redet nicht viel, man schaut, dass man die Kontakte aufs Mindeste beschränkt und so weiter. Wenn man ins Altenheim kommt, zuerst der Test, nachher, man ist ganz vorsichtig. Man ist ganz vorsichtig, dass man ja nichts auseinandertragt und dass man ja nicht Leute irgendwo da gefährdet und so. Und das ist halt momentan unsere Situation. Das grenzt das natürlich schon sehr ein. Aber ich bin mir sicher, wir werden wieder frohe Feste feiern, das was ja zum Holzland gehört. Gell? Ja. Also unser Erntefest, unsere Pfarrfeste, unsere Maibaumaufsteinen. Es ist ja alles der Gauverband 1. Also es ist ja ewig traurig. Der hat mich vor 2 Jahren eingeladen nach Maria Eck, zum großen Gottesdienst in Maria Eck. Aber ich habe das jetzt abgesagt, weil ich momentan einfach nicht weiß, wie das gehen soll. Ja. Wir haben das, der Eicherbäder hat mich angerufen, und ich habe ihm jetzt gesagt, dass das einfach momentan nicht geht. Mhm. Also, wenn da 5000 Trachtler aufgehen, gell, das ist ja unglaublich. Und momentan ist es nicht möglich.
Ist nicht möglich. Aber man spürt, du bist lebenshungrig.
Ja.
Neugierig, ja. Interessiert, aber einer, der es sein lassen kann.
Ja, also ich meine, sicher, das eine ist, das sind natürlich die Themen, die uns natürlich als Kirche beschäftigen, die wo einfach momentan mit mehr oder weniger Einschränkung so vor sich gehen. Die anderen Themen, das sind mehr so Ortsthemen, da wo wir sagen, mei, da geht halt auch nicht viel. Wir hätten eine Einweihung von der Kindergrippe in Reichschach gehabt. Wir hätten so viele Jubiläen. Harbing war 125 Jahre Pfarrei. Erlbach war 125 Jahre Pfarrei. Wir können eigentlich nichts so richtig feiern. Und nur, dass wir es in einem ganz kleinen Gottesdienst feiern, das ist mir dann auch zu wenig. Da denke ich mir, dann warten wir lieber und vielleicht feiern wir halt dann 130 Jahre oder 128 Jahre.
Kreativ darf man sein. Ludwig, ich kenne dich ja von unseren monatlichen Treffen her, von Dias her oder auch von der Jugendarbeit her wissen. Gibt es eigentlich eine Situation, wo du nicht diese Ruhe, die du ausstrahlst, in deiner ganzen, ja, dem ganzen Auftreten, gibt es Situationen, wo dich was aus der Ruhe bringt?
Ja, ich meine, bestimmte Dinge machen einen schon traurig. Also, wenn man das momentan in Indien so sieht, gell. Also, das, mein Fabi Kakuma erzählt mir ja direkt, gell. Also, der ist ja da eng verbunden mit seiner Heimatpfarrei. Der erzählt mir das direkt. Ich hab das nicht glauben können. Er hat mir das gestern erzählt, dass diese Scheiterhaufen, da wo praktisch diese an Covid-19 Verstorbenen verbrannt werden. Ich habe immer gemeint, das betrifft eigentlich in erster Linie nur Hindus.
Ja.
Aber das betrifft die Christen genauso. Das betrifft alle. Also das, die Pandemie, ich habe gedacht, die Christen werden dann doch irgendwo mehr so in einem Erdgrab beerdigt. Aber das betrifft die Christen genauso. Ich habe das gar nicht gewusst gehabt. Ich habe eher das mehr so mit dem Hinduismus in Verbindung gebracht. Aber weil ich da immer schon gewusst habe, dass da diese Feuerbestattung, dass das da so läuft. Aber gestern erzählt er mir, nein, das betrifft auch in seiner Heimat, das betrifft auch da die Christen genauso. Und wenn man das Elend sieht, wenn man das sieht, wie die Leute um Sauerstoff betteln, gell? Der eine kriegt noch eine Flasche Sauerstoff, der andere nimmer. Für den einen, der darf noch leben, der andere, da kann das den sicheren Tod bedeuten, gell? Als wenn es das sieht, gell? Also, da ist man schon traurig.
Ja.
Da ist man traurig.
Ja.
Oder einfach, wenn man manchmal einfach also manche Unglücksfälle, wenn man davon hört, oder wie Leute halt auch manchmal da so rein müssen in so manche schwierigen Situationen und das durchstehen müssen. Da denkt man schon manchmal, wenngleich man oft auch als Seelsorger sehr ermutigt wird, also wenn man oft das sieht, wie Leute das oft so bewältigen, wenn man auch oft einmal auch sehr ermutigt davon geht, von solchen Gesprächen, aber wenn man oft auch so das sieht, wie manche Leute durch so Schicksalsschläge so, ja, einfach heimgesucht werden, das lässt mich jetzt nicht so ganz ruhig, sondern da denke ich mir dann schon oft einmal. Weil kann man im Gebet, kann man vieles Herrgott anvertrauen, der Gottesmutter, aber man ist schon oft einmal ein bisschen aufgewühlt und echt traurig. Wo es auch in manchen Staaten so vor sich geht, gell? Myanmar, oder wenn man sagt, Kolumbien oder Mexiko, da wo oft große Teile der Bevölkerung dermaßen verfolgt und unterdrückt werden. Und dann denke ich mir, ich muss einfach immer auch an die Missionare denken, die früher immer so überall dort versucht haben, ein Stück weit Christentum zu leben und dass das wieder weitergehen wird. Dass vor Ort da also ein Stück weit, ich sage jetzt einmal, Gemeinde vor Ort wachsen kann. Was muss alles oder was müssen oft so Gemeinden erleben, die wo oft durch so schwierige Zeiten und schwierige Situationen dort durchmüssen. Also, aber es ist momentan eine sehr bewegte Zeit und eine sehr unruhige Zeit und die Herausforderungen sind sicher groß, die wo diese Generation momentan bestehen muss und aber auch bestehen wird. Also da bin ich ja ganz, ganz überzeugt.
Das Gebet, hast du kurz angesprochen?
Ja.
Das Gebet verändert den Betenden.
Ja, ja.
Und manchmal auch dann die Welt, gell?
Ja.
Jetzt haben wir den Marienmonat Mai, Gottesmutter Maria, wir hören jetzt gerade
entlang.
Für dich eine besondere Bedeutung, Marienfrömmigkeit. Ja.
Die Marienfrömmigkeit, die begleitet mich eigentlich schon von Kindheit an. Also ich habe immer, wir haben immer gern Maiandachten besucht, schon daheim. Und dann natürlich sowieso im Studium und bin dann auch Mitglied der Marianischen Männerkongregation. Das sind ja Marienverehrer im Grunde, das sind ja das ist eine Ehrengarde der Gottesmutter von Altötting. Und ich habe da immer den Eindruck, wenn man so eine Marienkirche, egal wo man hinkommt, aber wenn man so eine Marienkirche besucht, die sind immer schöne Kirchen. Die sind immer Kirchen, da wo irgendwie so ein Stück weit so eine Ahnung oder Vorahnung des Himmels, oft ist er dann in der barocken Marienkirche ist dann ein Vorhang drin. Gleichsam, wir werden für das Theatrum Sacrum, für das himmlische Jerusalem, wenn da schon ein bisschen der Vorhang aufgemacht wird, die Gottesmutter mit den Heiligen. Das ist für mich so ein Stück Himmel auch und große Begleiterin, Fürsprecherin. Und wir selber haben auch von Reischach nach Altötting eine Motivtafel gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2013, glaube ich, war das. Da war ein schweres Unglück in Reischach. Ja, ein Fleischtransporter, glaube ich, war das. Der ist in einer Tankstelle eingefahren. Und wir haben wirklich ganz knapp eine Katastrophe entgangen, wenn da irgendwie Gas ausgeströmt war oder wenn da nur ein Funke und hätte das Benzin da irgendwie entflammt oder so. Wir haben da einer ganz großen Katastrophe entgangen. Und als Dankbarkeit haben wir noch Altötting eine Wallfahrtstafel gebracht. Also eine Motivtafel gebracht.
Und nächste Woche individuell angereist.
Genau.
Nach Altötting.
Genau.
Ludwig, schön, dass du da warst. Ich überlege jetzt gerade, ob wir noch irgendwie einen guten Schlussgedanken für den heutigen Tag. Jetzt regnet es ein bisschen so hier bei uns. Und trotzdem ist es ein guter Tag.
Ja.
Dann lassen wir uns das jetzt nicht abhängig machen. Das Tagwerk liegt noch vor uns.
Ja.
Was steht heute noch?
Wir bereiten die Sitzung, die Kirchenverwaltungssitzung für morgen vor. Wir haben die Haushalte, die hat der Kirchenpfleger bereits, haben wir da schon vorbesprochen. Und dann, ich denke, dass ich vielleicht noch in Arbing, da haben wir momentan eine Baustelle, dass ich da heute noch vorbeischaue. Da ist jetzt von der Kirche das Christ erbaut, aber wir möchten noch ein bisschen was verputzen. Im Sockelbereich muss die Sickerung neu gemacht werden. Ich glaube, dass ich da heute noch vorbeischaue und dass ich da bei den Arbeitern noch, da haben wir ein unwahrscheinliches Engagement von Seiten der Ehrenamtlichen dort, dass ich da noch bin. Und Nachmittag werde ich wahrscheinlich noch im Büro ein bisschen sein und dann ist der Tag wieder gelaufen.
Abwechslungsreich.
Ja.
Interessant, mit allem, was das Leben bietet. Gell?
Ja.
Wenn ich wieder zum Jagen mitgehe, imkern, zu den Leuten gehe, zur Gottesmutter gehe. Ludwig, herzlich für geht's gut, dass du da warst.
Sehr gut.
Wir haben eine Tasse für dich.
Oh.
Ich weiß nicht, ob du schon aufgefallen hast. Frühstück mit der KIB Ries. Zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Ich hoffe, du hast da Freude damit.
Ja, das freut mich
auch. Ich hoffe, die Zuschauer haben da Freude gehabt heute wieder. Vergelt's gut, alles Gute und Ludwig nochmal herzliches Vergelt's gut, dass du warst.
Ich sage Dankeschön für die Einladung.
Okay.
Vergelt's gut und für das gute Frühstück.
Ah ja, hast du eh noch nichts gegessen.